Ich will euch heute mal meine persönlichen 10 SSH-Features zeigen, die ich am meisten nutze und die ich irgendwie für beachtenswert finde. Und without further ado machen wir einfach mal, geht's los. Interaktive Kommandos. SSH kann man ja nicht nur nutzen, also um eine Verbindung zu Rechnern herzustellen. Man kann auch, oder ein Problem, was häufig dabei auftritt, ist, dass diese Verbindung meinetwegen hängen bleibt. Man will diese Verbindung beenden. Das Problem ist, dass SSH ja alle Eingaben über die Tastatur direkt in das darin laufende Programm auf einem anderen Rechner weiterleitet. Es gibt dann aber eine Möglichkeit, dass man SSH, das Programm SSH selber steuert, und zwar durch sogenannte Escape-Sequenzen. Diese Escape-Sequenzen beginnen immer mit einer Tilde, und die Besonderheit ist, dass man Tilde ja auch relativ oft braucht, ist ja stellvertretend, steht das für das Home-Verzeichnis. Deshalb ist diese Tilde nur wirksam, nachdem man einen Carriage Return eingegeben hat, also einmal auf Enter gedrückt hat. Nachdem man also einmal Enter gedrückt hat und die Tilde gedrückt hat, gibt es mehrere Kommandos, die man ausführen kann. Unter anderem so etwas wie Terminate Connection, wenn also die Verbindung hängt und man keine 60 Sekunden warten will oder das Terminal-Fenster irgendwie mit einem Klick aufs Kreuz schließen will, dann kann man die Verbindung beenden und gleich wieder erstellen. Es gibt die Möglichkeit, eine Kommandozeile zu öffnen, in der man verschiedene Befehle, werde ich gleich zeigen, ausführen kann. Man kann auch den SSH-Prozess, der momentan am Laufen ist, in den Hintergrund schieben, oder man kann sich anzeigen lassen, welche anderen Verbindungen auch gerade über diese SSH-Verbindungen getunnelt werden. Auch ein Feature, das ich später besprechen werde. Ja, hat mich ein bisschen schwierig, wenn ich die ganze Zeit tippen will. Na gut, ansonsten kommt einfach weiter runter. Gut. Ich will das einfach mal an einem Beispiel demonstrieren. Ich hoffe, ihr könnt die Schrift halbwegs lesen. Wir stellen also mal eine Verbindung zu einem Rechner außerhalb dieses Netzes. So, jetzt sind wir auf diesem Rechner. Wenn man jetzt einmal Enter drückt, also Enter wird natürlich immer über SSH übertragen, dann die Tilde und dann ein Fragezeichen drückt, bekommt man eine Liste aller Befehle, die man jetzt eingeben kann, mit denen man SSH steuern kann. Der erste Befehl, und den benutzt man wirklich am häufigsten, ist, dass man Tilde und dann einen Punkt eingibt. Das entspricht dem, dass man SSH beendet. Das braucht man eigentlich wirklich sehr häufig, wenn diese Verbindung hängt. So, andere Sachen, die man sehr häufig benötigt, ist, dass man die SSH-Verbindung für eine kurze Zeit in den Hintergrund tun will. Das sieht man hier. Suspend SSH. Das sendet quasi dieses Suspend-Signal an SSH und man hat wieder das Terminal, auf dem man SSH gestartet hat, frei. Kann vielleicht einige Sachen kurz nachgucken. Und dann, indem man den Job wieder in den Vordergrund bringt, kann man wieder über SSH weiterarbeiten. Wichtig ist auch diese Kommandozeile, die ich ja eingangs schon erwähnt hatte. Die kann man per Tilde und C öffnen. Und jetzt gibt es einige Befehle, die man hier ausführen kann. Mit minus H bekommt man eine kleine Hilfe. Man merkt, dass man in dieser Kommandozeile ist, daran, dass da so ein kleines SSH und so ein SSH-Prompt ist. Und zwar kann man, während die Verbindung läuft, quasi so Tunnel, die ich später noch weiter erklären werde, interaktiv hinzufügen. Das ist, wenn ihr gleich dieses Konzept von Tunneln verstanden habt, wird das sehr praktisch sein. Man braucht da keine neuen Terminals, keine neuen SSH-Aufrufe für. Man kann in jeder interaktiven Session solche Tunnels hinzufügen. Ansonsten gibt es noch eine Option, und zwar Background SSH. Dann, wenn man eine Tilde und dann ein Ampersand, also ein Unzeichen eingibt, dann verschwindet SSH in den Hintergrund, hinterlässt auch keine Job-ID und läuft einfach weiter, bis es sich entweder selber beendet, weil das Programm darin sich selber geschlossen hat, oder bis man es per Kill oder sowas beendet. Das heißt, es taucht nicht mehr in der Shell Job Control List auf. Das kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel grafische Anwendungen gestartet hat über SSH und die werden sich schon irgendwann beenden, wenn man das Fenster geschlossen hat oder die letzte Datei editiert hat. Soweit zu den interaktiven Kommandos. Über das SSH-Protokoll kann man auch sehr gut Dateien kopieren. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gemacht. Per SCP, das steht für Secure Copy, kann man auch beliebige Rechner, wo man halt einen SSH-Login hat, diese Dateien kopieren. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie FTP, aber gut, das ist an sich ja nichts Besonderes. Was allerdings besonders ist, dass man ganze Verzeichnisse über eine SSH-Verbindung einbinden kann. Da gibt es verschiedene Implementationen. Die beiden bekanntesten sind SSHFS und SHFS. Der Name ist etwas unglücklich ähnlich, soll man sagen. SSHFS benutzt quasi eine SSH-Verbindung, um im sogenannten Fuse-Modul, das steht für File System in User Space, ein Verzeichnis zur Verfügung zu stellen, sodass man alle Dateien, die auf einem entfernten Rechner sind, quasi bei sich in einem lokalen Verzeichnis hat und darauf arbeiten kann, als hätte man gerade eine CD-ROM ins Laufwerk geschoben oder irgendwie einen USB-Stick angesteckt. Wenn man dann tatsächlich aber Dateien editiert, löscht, verschiebt oder hinzufügt, sieht es für die Konsole und für andere Programme aus, als würde man eine neue Datei auf einem ganz normalen Dateisystem erzeugen. Tatsächlich wird SSHFS aber diese Dateien über SCP auf den anderen Rechner kopieren oder vor dem anderen Rechner hierhin kopieren oder, wenn es geschrieben wird, die Änderungen per SCP übertragen. Das ist also eine Art, wie soll man sagen, ja, man kann halt diese Entfernungsverzeichnisse einbinden. Der Unterschied zwischen SSHFS und SHFS ist, dass, wie eben schon erwähnt, SSHFS über Fuse funktioniert. Das ist so, muss man sich ein bisschen mit diesen Konzepten auseinandersetzen, wie man verschiedene Filesysteme als Nutzer verwenden kann. Normalerweise kann ja nur Root irgendwelche Dateisysteme mounten. Und Fuse ist halt dieser eine Ansatz. Und der andere Ansatz bei SHFS ist der, dass Teile davon in ein Kernel-Modul ausgelagert werden direkt. Also ein Kernel-Modul, das in der Lage ist, direkt mit SSH zu kommunizieren. Das bedeutet allerdings, dass man für SHFS einen gepatchten Kernel braucht, beziehungsweise wenn man sich einen Kernel kompiliert, dieses Modul da einbinden muss. Gut, ich würde im Zweifelsfall immer SSHFS verwenden und das werde ich auch einmal aufführen. Der Aufruf ist denkbar simpel. Man gibt einfach SSHFS, dann Nutzer, S-Host und welches Verzeichnis man einbinden will an und dann in welchem Verzeichnis man gerne ein Abbild der Dateien auf dem anderen Rechner haben will. In dem Fall machen wir einfach ein Verzeichnis Dateien auf dem Rechner Iris und dann können wir per SSHFS den Host, den wir wollen, Doppelpunkt und das Verzeichnis, was wir wollen, wenn man nichts angibt, wird das in dem Verzeichnis genommen. Diesen ganzen Datenblock können wir jetzt in dem Verzeichnis Iris Files quasi bekannt machen. Man muss nur einmal das Passwort eingeben, das Programm geht automatisch in den Hintergrund und wenn wir jetzt in jenes eben erstellte Verzeichnis gehen und schauen, was für Dateien da sind, dann sieht man, dass da sind auf einmal ganz viele Dateien. Wenn man jetzt einige du hast genau die gleichen Rechte, wie wenn du dich auf dieser Kiste einloggst und genau in dem Verzeichnis mit Vim oder Remove oder so irgendwie arbeitest. Ich meine, klar, ne? Wenn man jetzt... Achso, die Frage war, mit welchen Rechten ist man denn dann angemeldet? Gut, klar. Wenn man hier eine Datei kopiert, beispielsweise irgendwie so ein JPEG in mein Home-Verzeichnis und man schaut, wie lange das dauert, die von 0,53 Sekunden, gut, die Verbindung ist echt ein bisschen schneller als das WLAN, dann entspricht das ziemlich genau der Zeit, die man braucht, wenn man das per SCP kopiert. Als Beispiel. Ja, gut, okay, die Sekundenanzeige ist nicht genau genug, machen wir das Ganze nochmal mit rein. Man muss jetzt irgendwie diese Passworteingabezeit ungefähr abrechnen. Aber was tatsächlich im Endeffekt passiert, wenn man die Passworteingabe mal ausschaltet, zum Beispiel durch Keys oder durch so, komme ich später noch zu, wie man das machen kann, dann sieht man, dass wirklich, wenn man diese Datei zu sich ins Home-Verzeichnis kopiert, über SSHFS nichts anderes passiert als ein SCP-Aufruf im Hintergrund. So, Kompression. Das SSH-Protokoll, wobei ich hier von Version 2 immer ausgehe bei diesen ganzen Features, sieht vor, dass man eine GZIP-Kompression einschalten kann. Und zwar geschieht das mit dieser Option minus groß C für Compression. Und dann an dieser Kompression unterscheiden sich so ein bisschen die Geister. Also je nach Anwendungsfall kann Kompression sinnvoll sein. Manchmal hat es sogar einen gegenteiligen Effekt und macht irgendwelche Sachen langsamer. Als Beispiel, ich habe jetzt hier in Verbindung über dieses Uninet, das sind so Pingzeiten zu irgendwelchen deutschen Servern von ungefähr 15 Millisekunden. Und wenn ich da eine interaktive Verbindung starte und so ein bisschen meine Shell-Kommandos ausführe mit Kompression, dann dauert diese Kompression bei mir auf dem Rechner eine Weile. Und die andere Rechnung muss ich auch wieder entpacken. Außerdem muss teilweise ein bisschen Daten müssen erst gesammelt werden, bis so eine Kompression wirklich sinnvoll ist, damit man irgendwie meinetwegen mal 3-5 Bytes komprimieren kann. Deswegen, im Zweifel wäre die Latenz, also quasi die Geschwindigkeit, mit der ein Buchstabe angezeigt wird, nachdem ich ihn getippt habe, im Zweifel eher schlechter, als wenn ich diese Kompression ausschalten würde. Andererseits, bei langsamen Leitungen ist Kompression meiner Erfahrung nach sehr zu empfehlen. Vielleicht hat jemand schon mal sowas gemacht wie SSH über DNS-Tunnel, dann hat man so Geschwindigkeiten wie zu Modemzeiten oder noch ein bisschen langsamer. Und das Gefühl, was ich dabei hatte, war, dass es echt wesentlich besser ist, wenn man diese Kompression anschaltet. Das muss man also von Fall zu Fall entscheiden, das ist eine einfache Option, minus groß C. Wenn man in langsamen Netzen ist, sollte man die schon anschalten. Ich hatte gestern jemand gefragt, wie das ist, ob es da irgendwelche Daten drüber gibt. Also wie viel Kompression tatsächlich bringt. Und ich habe ein bisschen gesucht und man findet echt wenig. Also diese ganzen SSH, weil die Open-SSH-Implementationen behaupten immer, provide significant speed improvement, irgendwie sowas. Sie nennen aber nie konkrete Zahlen. Einig sind die Leute sich natürlich darüber, dass wenn man meinetwegen JPEG-Dateien überträgt, über eine SCP-Verbindung, JPEG ist ja schon, für die, die es nicht wissen, mit so einem ZIP-Algorithmus komprimiert, da bekommt man natürlich eine Verbesserung, die liegt so ziemlich genau bei 0%. Wenn man aber Plaintext-Dateien überträgt, mit richtigen Wörtern, so englische oder deutsche Sätze, dann liegt diese Kompressionsrate vielleicht bei 50%, vielleicht auch bei mehr. Interessanterweise, es gibt ja verschiedene SSH-Implementationen. OpenSSH ist wahrscheinlich die, die ihr alle verwendet, aber es gibt auch noch dieses kommerzielle SSH, das findet man unter ssh.com. Die bezeichnen sich so ein bisschen als Ursprungs-SSH. Und auf deren Seite steht, wobei das was vermutlich eher Marketing ist, dass man bis zu 50%, manchmal sogar bessere Resultate erzielt. Aber gut, man weiß nicht, was man davon halten soll. Je nach Umstand kann man es einsetzen oder nicht. Vorführung ist so ein bisschen schwierig jetzt. Ich meine, man sieht nicht. Im Endeffekt passiert das alles im Hintergrund. Nächster Punkt ist die Verbindungsteilung. Das ist eine ganz interessante Eigenschaft von SSH. Und zwar, in diesem Protokoll in der zweiten Version, ist es so, dass sie ein sogenanntes Multiplexing, also das Vermixen mehrerer Signale in einem, implementiert haben. Es ist also möglich, dass man über eine TCP-Verbindung von meinem Laptop zu meinem Server irgendwo mehrere tatsächliche Verbindungen übertrage. Also beispielsweise eine für die Shell, auf der ich gerade irgendwelche Kommandos ausführe oder E-Mails lese. Gleichzeitig noch 2, 3 Dateien übertragen. Und dann, das, wozu wir später kommen werden, Tunnels. Es geht alles über eine einzige TCP-Verbindung. SSH verpackt die quasi in eine Verbindung, schleust sie über die Leitung und der OpenSSH-Daemon auf der anderen Seite verpackt, entpackt die wieder und weiß, was er damit tun muss. So, das hat einige Vorteile. Und zwar, die Passworteingabe entfällt. Das muss man sich mal vorstellen, wenn eine Verbindung schon besteht, dann ist die ja schon quasi authentifiziert. Das heißt, alle anderen Verbindungen, die diese Verbindung nutzen, genießen schon quasi das Privileg, dass sie schon authentifiziert sind. Das bedeutet, ich muss keine Passwörter mehr eingeben. Außerdem entfallen diese TCP-Handshakes. Vielleicht weiß das jemand von euch so ressourcenmäßig. Was kostet wie viel? Ein Paket über Netzwerk zu senden, kostet ressourcenmäßig fast gar nichts. Aber eine neue Verbindung zu erstellen, ziemlich rechenintensiv, muss man sagen. Da muss auf der einen Seite ein Socket erstellt werden, auf der anderen Seite muss auch ein Socket erstellt werden, dann müssen dieser TCP-Handshake muss ausgeführt werden. Ich will eine Verbindung, ja, du kannst, wunderbar. Solche Sachen. Das entfällt alles. Da diese TCP-Verbindung wirklich schon besteht und nur SSH diesen einen neuen Kanal, der da reinkommen soll, da rein multiplext. Das geht sehr, sehr schnell. Insgesamt ergibt das einen ziemlichen Geschwindigkeitsvorteil. Und seit ich das Feature kenne, will ich den eigentlich nicht mehr missen. Also es ist wirklich nervig, wenn man nur, wenn man drei Dateien hintereinander kopieren will, dreimal dieses Passwort eingeben muss. Warum sollte man nicht diese Verbindung nutzen, die schon besteht? Andererseits hat diese Verbindungsteilung auch Nachteile, denn sie ist socket-basiert. Das bedeutet, SSH, wenn es sieht, ich bin die Hauptverbindung, erstellt es einen Socket. Kann man frei konfigurieren, wo der entsteht. Aber alle weiteren SSH-Instanzen können auf diesen Socket zugreifen und über diesen Socket mit der Master-Verbindung in Kontakt treten und sagen, hör mal, ich will jetzt auch einen Kanal zu dem Server. Bedeutet, wenn irgendwie ein böser Mensch sich auf den Laptop hier einloggt, mit meinem Nutzer-Account und sieht, da ist mein SSH-Socket, ist er in der Lage und wird es sehr schnell machen, diese Verbindung zu nutzen, ist auf einmal auch auf meinem Server, ohne dass ich das merke. Er braucht keine Passwörter knacken. Er muss einfach nur diesen Socket nutzen, der schon auf eine authentifizierte Verbindung zeigt und ist ohne Passworteingabe auch auf anderen Rechnern, auf denen ich gerade per SSH eingeloggt bin. Das muss man natürlich mal im Hinterkopf behalten. Diese Verbindungsteilung kann man zwar über Optionen direkt bei der Eingabe regeln, also was wie die Konstruktionsoption bei jedem Aufruf. Es ist aber sinnvoller, wenn man die in eine Config-Datei schreibt. Die Config-Datei von SSH findet sich in der Regel in .ssh/config im Home-Verzeichnis. Und das Format ist ein relativ einfaches. Logischerweise hat man ja verschiedene Hosts und hat da in der Regel den gleichen Nutzernamen und will das nicht immer eingeben. Das heißt, die drei Zeilen, die man regelmäßig in solchen Config-Files findet, sind diese drei markierten. Dann definiert man quasi einen Alias-Namen für einen Rechner, auf den man zugreifen will. Dann sagt man, unter welchem Hostname er erreichbar ist und unter welchem Nutzernamen man sich da anloggt. Sobald man diese drei Zeilen da eingegeben hat, kann man schon per SSH oder nur noch diesem Alias, was man bei Host angegeben hat, also in diesem Fall Eris, auf den Rechner zugreifen. Und er expandiert es automatisch intern zu fe@eris.fe.name. So, zu dieser Konfiguration kann man jetzt diese beiden Zeilen hinzufügen. Man sagt, Control Master wird auf den Wert Auto gesetzt. Diese Option sagt quasi, überprüfe, ob es schon eine Masterverbindung dahin gibt. Wenn ja, nutze sie. Wenn nein, bist du jetzt die Masterverbindung. Man kann das auch auf den Wert Yes oder No setzen, dann wird quasi eine Masterverbindung entweder abgelehnt oder quasi forciert jedes Mal, aber Auto ist der Wert, den man in der Regel haben will. Das heißt, die erste Verbindung, die man zu diesem Server aufbaut, wird die Master Connection und alle anderen werden auch über diese Connection weitergeleitet. Weiterhin kann man dann einstellen, wo genau dieser Socket, über den ich ja eben gesprochen habe, wo genau der sich befinden soll. Und praktisch ist es, wenn man das in diesem Format aufschreibt, wobei dieses %R, %H und %P logischerweise für Remote Username, Remote Host und Remote Port stehen. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir die Änderung mal speichern und eine Verbindung zu diesem Server Eris machen, und mal in dem Verzeichnis .ssh nachgucken, sehen wir ganz unten diese Datei in gelb, master, cedirus.fee.name, port 22. Das heißt, alle SSH-Instanzen, die eine Verbindung zu diesem Host machen wollen, schauen, der Socket existiert. Ab jetzt können wir direkt eine Verbindung dahin machen. Wenn ich also SSH-Eris eingebe, macht es zack und ich bin eingeloggt. Wenn man sich das Ganze mal in der Verbose-Version anschaut, dann sieht man, an dieser Zeile, da sagt er, Debug-Status 1 quasi, Auto-Multiplexer, trying existing master. Sagt er, hallo, ich bin SSH, ich bin eine Verbindung, zack, und schon ist er drauf. Gut, also Verbindungsteilung hat auch noch einige nette Eigenschaften, wenn man jetzt gerade Dateien kopieren will. Jetzt können wir nämlich dieses Timing von eben nochmal wiederholen. Und zwar, indem wir von diesem Rechner Eris die gleiche Datei wie eben kopieren, auf diesem Rechner, und das Ganze mal timen, da wir ja kein Passwort mehr eingeben müssen. Och nein. Sehen wir, dass wir auch bei ungefähr 0,6 oder 0,5 Sekunden sind. Wenn man diese Multiplex-Verbindung damals sich genauer anschaut, vielleicht sogar Z-Zahlenmuster ist, findet man noch eine sehr, sehr nette Eigenschaft. Und zwar ist es möglich mit der Z, möglich, also Completion kennt ihr, also also Dateinamen erweitern. Man gibt sowas wie, also ich will die Datei beginnen, die mit, editieren, die mit A beginnt. Und man bekommt eine Liste aller Dateien, die wirklich damit anfangen. Das Ganze gilt auch für entfernte Server. Wenn ich nämlich jetzt sage, ich will auf eine Datei auf dem Server Eris zugreifen, die meinetwegen mit einem A beginnt, dann drücke ich nur Tab.
Ach nein.
Ja. Na gut, ist auch gut, wenn man das jetzt einmal so betrachtet, in dem anderen Verzeichnis, wo die Completion vielleicht nicht so ein bisschen spinnt, dann will man eine Datei auf dem Server Iris, von dem Server Iris hier hin kopieren, drückt einfach mal Tab, und diese Z-Shell wird wirklich eine Verbindung machen über diesen Multiplex-Kanal auf den Server und fragen, welche Dateien gibt es, die mit E anfangen. Und das Ergebnis wird dann hier dargestellt und ich könnte die hier auswählen. Das ist so eine ganz nette Nebeneigenschaft von dieser Verbindungszeile. Als nächstes, XL Forwarding. XL ist ja die grafische Oberfläche von Linux. Und SSH hat die Möglichkeit, dass man grafische Programme auf einem entfernten Rechner startet, also auf einem Server, den man irgendwo stehen hat, dass die grafische Ausgabe aber tatsächlich auf diesem hier ist. Das heißt, die Rechenoperationen finden alle auf dem Server statt. Lediglich die grafische Ausgabe findet auf dem Monitor, vor dem man gerade sitzt, statt. Dieses XL Forwarding ist sehr langsam. Ich werde es jetzt leider nicht zeigen können, weil auf dem Rechner, auf dem ich gerade Zugriff habe, ist kein X-Server installiert. Ich würde es sehr gerne zeigen, um einmal zu zeigen, wie langsam das eigentlich ist. Man muss sich das vorstellen, dieses XL-Protokoll hat ein großes Problem, was es nicht wirklich netzwerkfähig macht. Und das ist dieses ständige Fragen und Antworten bekommen. Also man muss sich das vorstellen, wenn ein X-Client beispielsweise was wie K-Mail oder sowas, weil auf einem X-Server gestartet wird, läuft das folgendermaßen. Er sagt zum X-Server, ich brauche ein Dialogfeld. Der X-Server antwortet, du hast ein Dialogfeld. Was willst du als nächstes? Er sagt, ich will da dieses Bild rein. Der X-Server sagt, gut, habe ich gemacht. Das heißt, es ist immer ein Frage-Antwort-Spiel, so ungefähr. Diese Art und Weise muss man sich vorstellen, wenn das über ein Netzwerk geht und selbst bei 15 Millisekunden Pingzeit, dauert es jeweils 30 Millisekunden für jedes angeforderte Objekt, was er auf meinem Bildschirm zeichnen will. Er sagt, zeichne die Toolbox, er sagt, 15 Millisekunden später habe ich gemacht. So, auf diese Weise, selbst über unglaublich schnelle Verbindungen, ist XL-Tunneling echt lahm. Und an der Stelle sei auf, also dieses Problem nennt man auch Roundtrip-Zeiten, dieses Roundtrip hin und her, an dieser Stelle sei auf FreeNX hingewiesen, und das quasi diesen Designfehler ausgebügelt hat, indem sie so eine Art Proxy an beiden Enden schalten, diese Frage, hast du das gemacht, jetzt kommt das nächste, schon automatisch immer mit Ja beantworten. Über FreeNX, das natürlich dann diese X-Session weiterhin über SSH tunnelt, lässt sich auch über langsame Verbindungen, selbst über sowas wie zweifach, also zwei ISDN-Kanäle gleichzeitig, lässt sich teilweise eine Geschwindigkeit erreichen, da würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass man nicht vor einem Programm sitzt, was auf dem aktuellen Rechner läuft, sondern irgendwo entfernt. Das ist echt sehr eindrucksvoll. Würde ich an eurer Stelle mal ausprobieren, wenn ihr an sowas interessiert seid und wenn ihr sagt, VLC ist so nicht so mein Ding. Kann ich aber leider jetzt nicht vorführen. Gut, langsam kommen wir zu den interessanteren Sachen, und zwar zu den ganzen Forwarding-Geschichten. Dadurch, dass man halt über eine SSH-Verbindung ganz viele Sachen reinpacken kann, tunneln kann, können wir bestimmte Szenarien, die sonst schwierig zu realisieren sind, einfach realisieren. Gerade auf so eine einfache Weise, wenn wir kurz eine Verbindung zu einem bestimmten Server brauchen. Dieses Local Port Forwarding funktioniert so,
dass man eine Verbindung mit dem, mit deinem Server herstellt und sagt, hör mal, folgende Zusatzinformation. Wenn ich auf meinem Rechner auf einen bestimmten Port X eine Anfrage sende, soll das Programm SSH das eigentlich über den SSH-Kanal schicken und der Server auf der anderen Seite beantwortet die Anfrage eigentlich. Das ist quasi, man kann sich das überlegen, wo das praktisch ist, ist ein HTTP-Proxy. Das ist das beste Beispiel. Gerade hier auf Konferenzen ist es ja immer so ein bisschen kritisch. Man hat da irgendwelche Communities, wo man sich vielleicht anmelden will, aber die benutzen keinen HTTPS. Das bedeutet, sobald man in diesem offenen WLAN einmal seinen Nutzernamen und Passwort angegeben hat, kennt ihn alle Welt und man kann ihn von der Tafel ablesen, so ungefähr. Und hier ist es praktisch, wenn man tatsächlich irgendwo einen Server stehen hat, der einen HTTP-Proxy laufen hat, sowas wie Preboxy oder irgendwie sowas. Dann kann man SSH anweisen und sagen, alle Verbindungen, die auf dem eigenen Rechner auf Port 8118, das ist dieser Standardport, eingehen, sollen geforwardet werden über diesen SSH-Kanal zu dem Server und da auch an Localhost 8118, da wo Preboxy läuft, weitergeleitet werden. Dann stellt man in seinem eigenen Browser, Firefox zum Beispiel, als HTTP-Proxy Localhost 8118 ein, meint damit aber eigentlich eine verschlüsselte Verbindung zu dem wirklichen HTTP-Proxy, der woanders steht. Ich schalte erstmal in Firefox die Proxys aus. Wenn man schaut, wie ist meine IP-Adresse, dann bekomme ich die typische IP-Adresse aus diesem Uninetz hier. Wenn ich aber jetzt so einen Tunnel aufbaue, steht dieser Tunnel und ich dann hier in Firefox die Einstellung wieder dahingehend ändere, dass ich sage, ich will manuelle Proxy-Konfiguration und mein HTTP-Proxy ist auf Localhost 8118, dann mal einmal Reload drücke, oh nein, dann sieht man, dass die IP plötzlich eine ganz andere ist. Das bedeutet, diese HTTP-Anfrage ging an Localhost 8118. Das kam an SSH wusste, das muss ich weiterleiten an den Server. Beim Server wurde es weitergeleitet auf Localhost 8118, da wo der Preboxy läuft. Und der wiederum hat die Anfrage gesendet, aber seine Anfrage kam logischerweise von einer anderen IP. Wenn man sich das Ganze jetzt mit einem Sniffer anschauen würde, wie ich jetzt eine Weile lang surfe, würde man genau eine einzige Verbindung sehen. Und zwar nur die zu diesem HTTP-Proxy. Alle Anfragen, die irgendwie was mit dem Web zu tun haben, würden über diesen HTTP-Proxy rübergeleitet werden. Nicht weil DNS-Abfragen müssen gemacht werden, weil das ist alles Teil in diesem HTTP-Proxy-Protokoll. Und eine Außenstehende würde nur eine verschlüsselte SSH-Verbindung sehen. Das heißt, es ist nicht möglich zu sehen, auf welcher Seite surft jemand, welchen Nutzernamen hat er gerade eingegeben oder mit wem redet er eigentlich. Das ist also eine sehr praktische Sache. Das gilt natürlich nicht nur für sowas wie HTTP-Proxys, sondern auch für beispielsweise POP3-Assets. Wenn der eigene Anbieter kein POP3S, also mit irgendwie Zertifikaten unterstützt, kann man eine Art Tunnel aufbauen. Logischerweise sieht das dann irgendwie sowas aus wie 110. Das heißt, alle eingehenden Anfragen auf 110 auf dem lokalen Rechner würden an den Hoster, an den Server weitergeleitet. Und dann würde man sagen, er soll meinetwegen auf sowas wie mailexchange.dmx.de Port 110 weiterleiten. Das bedeutet, eine Anfrage bei mir lokal auf dem Rechner auf Port 110 würde eigentlich verschlüsselt aus dem Netz raustransportiert werden und geht tatsächlich bei GMX ein. In dem Fall dann natürlich schon unverschlüsselt. Aber gerade auf solchen Linux-Fragen hier ist das sehr praktisch, wenn man dann trotzdem seine E-Mails abrufen will, der Provider wirklich ein bisschen zu blöd ist, solche verschlüsselten Dienste anzubieten. Die Frage ist, ob es nie eine komplette Verschlüsselung gibt. Da ist viel Localhost von wegen, also dass du quasi von dem Rechner auf deinen eigenen wieder zugreifst. Also du musst dir vorstellen, dein Mail-Programm macht eine Verbindung auf Localhost 110. Das läuft bei deinem SSH-Programm auf, das SSH-Programm verschlüsselt das, schickt es über die Verbindung, über die unsichere, sagen wir mal, weil da irgendwelche bösen Admins bei der TU hier sitzen, und zwar in deinen Server, der hoffentlich irgendwo steht, wo es sicher ist. Halt, in einem Rechenzentrum, den du vertraust, oder zu Hause. Da wird die Verschlüsselung rückgängig gemacht und die Klartext-Verbindung wird an GMX weitergeleitet. Da du aber davon ausgehen kannst, dass dein Server da steht, wo kein böser Mensch ist, ist natürlich keine End-to-End-Verschlüsselung. Das kann man GMX nicht beibringen, aber man kann quasi aus unsicheren Netzen alles raustunneln. Das ist die Grundidee. Der Pedant zum Local Port Forwarding ist das Remote Port Forwarding. Das funktioniert quasi auf die gleiche Weise, nur andersrum. Das Remote Port Forwarding ist ein bisschen schwieriger zu verstehen als das Local Port Forwarding. Haupteinsatzgebiet ist, wenn mein eigener Rechner bei irgendeiner Person in einem NAT steht, also ein Netzwerk, wo es Network Address Translation gibt. Das ist bei euch alles zu Hause der Fall, bei den Routern in der Regel. Die haben nach außen eine IP von C-Online, irgendwie sowas. Dahinter verstecken sich tatsächlich immer mehrere Rechner, vielleicht noch ein Media Center oder Fernseher oder je nachdem, was ihr alles angeschlossen habt. Von außen, wenn Anfragen von außen an den NAT kommen, ich will eine Verbindung zu dieser IP, schmeißt der Router Pakete grundsätzlich weg. Denn er weiß nicht, er versteckt ja ganz viele Rechner hinter einer einzigen IP und nur anhand der IP kann er nicht sehen, welche von diesen Rechnern würde eigentlich diese Anfrage bekommen. Das ist ein großes Problem, wenn man irgendwie Online-Spiele hat oder früher sowas, so Kommunikationsprogramme. Ihr wollt immer direkt auf den Rechner zugreifen und Verbindungen erstellen und dann muss man immer so kompliziert im Router-Port-Forwarding irgendwie aktivieren, dass wenn was auf einen bestimmten Port eingeht, das genau an den Rechner weitergeleistet wird. Allerdings kann man aus einem NAT-Netzwerk immer nach draußen. Verbindung nach draußen sind sie aber eindeutig zu einem Zielrechner. Und da kommt dieses Remote Port Forwarding ins Spiel. Man sagt quasi, ich mache ein Remote Forward, sagt man seinem Server über ein SSH-Kommando, sodass, wenn bei dir Einfragen eingehen auf einem bestimmten Port, dann will ich, dass du die mir schickst auf meinen Rechner, ich verarbeite die und schicke die Antwort zurück. Man macht quasi einen kleinen Tunnel durch diesen NAT-Router, der sowas eigentlich nicht zulassen würde. Bestes Beispiel ist, man ist irgendwie ein kleiner PHP-Entwickler und entwickelt auf seinem lokalen Apache-Webserver oder so ein Projekt und will das mal einem Kollegen zeigen, dass der einen Blick drauf wirft. Man will vielleicht ein bisschen Security testen oder sowas. Man will aber natürlich nicht kompliziert seinen Router konfigurieren oder die Website irgendwo hochladen, irgendwie so. Stattdessen sagt man einfach, ich erstelle so ein Remote Forward und zwar mit folgender Syntax. Auf R für Remote. Dieses Kommando würde bedeuten, dieses Kommando würde dem Server sagen, wenn bei dir auf Port 8080 eine Anfrage eingeht, dann soll das über diese verschlüsselte Verbindung gehen und hier wird es auf Localhost 80, also da, wo der Apache läuft, weitergeleitet. Und die Antwort geht natürlich über den gleichen Kanal. Auf diese Weise, wenn man irgendwo einen Server stehen hat, der wirklich erreichbar ist, kann man diese Verbindung einrichten und ab sofort kann man auf diesen Server Port 8080 zugreifen, als würde man direkt neben dem hier sitzen und Ad-Hoc-WLAN irgendwie gemacht haben. Das ist also eine sehr praktische Sache. Man kann diese Remote- und Local-Port-Forwarding-Direktiven übrigens auch, also die muss man nicht über diese komplizierte Syntax immer bei jedem Aufruf angeben. Das kann man auch wiederum in der SSH-Config angeben. Nein. Das ist der Sinn. Ja, die Frage. gefragt ist, ob man die Firewall wirklich gar nicht mehr konfigurieren muss oder irgendwie umstellen muss oder so. Der Trick ist ja, dass die Initiative quasi von diesem Rechner ausgeht. Der stellt eine Verbindung, eine x-beliebige Verbindung, genauso wie wenn er eine Website aufruft. So sagt er, über diese Verbindung will ich nicht nur Daten schicken und eine Antwort darauf bekommen. Der Server kann über diese Verbindung, das verstehe ich schon, das ist halt ein bestimmtes Protokoll, über diese Verbindung können auch Anfragen reinkommen, die ich dann beantworte. Das ist eine Firewall. Die Firewall kennt ja den Schlüssel dieser Session nicht, deswegen kann sie nicht reinschauen, was darin passiert. Und sobald du eine Verbindung nach außen aufbauen kannst, kann man diese Remote Forwards quasi aktivieren und man kann von außen Zugriff auf diesen Rechner haben. Die Frage ist, ob man nicht noch irgendwie einen Vorteil geben muss. Ja, je nachdem, wie soll man sagen. Also wenn du in einem Netz bist, das von außen überhaupt nicht erreichbar ist, wo alle Ports dicht gemacht sind, man von innerhalb des Netzes mit einem Rechner aber nach außen Verbindungen erstellen kann, dann hast du quasi schon gewonnen, weil du dann über einen externen Server eine Verbindung reinleiten kannst und von dem Rechner weiter im Netzwerk verteilen kannst. Das ist so diese Idee von Remote Port Forwarding. So Direktiven wie Local Forward kann man halt auch in dieser SSH-Config angeben. Das hat eine ganz ähnliche Syntax. Da sagt man, bei jeder Verbindung, die ich zu diesem Rechner machen will, mache automatisch immer präventiv, vielleicht braucht man es ja, ein Local Forward. Und zwar immer wenn ich lokal auf Port 8118 zugreife, dann soll das da an diese Pre-Proxy weitergeleistet werden. Also die Kosten von so einer Verbindung sind vielleicht ein paar Byte so am Anfang. Das stört niemanden. Dann aber, wenn man wirklich mal schnell eine sichere Verbindung braucht, muss man nur in seinem Browser diese Proxy-Einstellung kurz ändern mit einem Klick. Keine direkte Verbindung mehr, sondern Proxy. Und schon surft man verschlüsselt. Richtig, genau. Und selbst wenn du auf deinem eigenen Rechner einen Sniffer anwirfst, man sieht höchstens ein paar DNS-Abfragen, aber sonst nur eine SSH-Verbindung, die irgendwie auf dem Rechner Port 22 hinläuft, wo einfach viele Daten drüber gehen. Das ist ja der große Vorteil. Da kann niemand reingucken. Sobald man eine SSH-Verbindung quasi erstellt, hat man gewonnen, was Netzwerksicherheit angeht, so ungefähr. Man kann alles rein- und raustunneln, wie man beliebig ist. Die Frage ist, wie lange so eine Verbindung offen bleibt und ob man das nicht beim Systemstart schon machen sollte. Ist eine berechtigte Frage. Also diese Verbindung bleibt so lange offen, wie eine normale SSH-Session, die du zum Rechner öffnest, offen bleibt. Das heißt, in der Regel so lange, bis das Netzwerk zusammenbricht oder der Rechner abstürzt. Ob man das direkt schon beim Start machen sollte, ist eigentlich gar keine doofe Frage. Man kann mit SSH und damit SSH das tatsächlich so einrichten und Programmaufrufe umliegen, dass jedes Programm über SSH getunnelt wird. Kann ich gleich nochmal erklären. Kommt direkt. Gut, diese Local und Remote Forwards sind ja noch ein bisschen sehr statisch, muss man sagen. Das heißt, ich kann zwar zu GMX genau meinen Tunnel aufbauen oder genau zu meinem HTTP-Proxy, aber eigentlich will man ja, wenn man hier auf so einem Kongress ist, man will doch überall verschlüsselt hinsurfen, man will überall gesichert sein. Und an dieser Stelle kommt das ins Spiel, was man Dynamic Forward nennt. Und zwar, SSH geht hier einen Schritt weiter und mimt einen sogenannten SOX-Server. SOX gibt es in verschiedenen Versionen, es gibt SOX 4, SOX 4a und 5. SOX ist ein ziemlich einfaches Protokoll, das läuft ungefähr so ab, dass man eine Verbindung zu einem SOX-Server macht, der in einem Netz ist, und sagt, ich will eine Verbindung zu sagen wir google.de Port 80 und ab dem Return, den man quasi schreibt, wird alles an Google weitergeleitet. Tatsächlich macht man immer noch Verbindungen zu einem SOX-Server, aber der erkennt an der ersten Zeile, wo die Verbindung hingehen sollte und steuert die Ein- und Ausgabe hin und her. Und so etwas kann halt auch SSH imitieren. Und diese nennt sich Dynamic Forward, weil man natürlich eine Verbindung aufbaut und direkt sagen kann, die nächste Verbindung soll an den Host, den Port gehen, macht das mal. SSH macht das alles, überträgt das Verschlüssel zum Server, einfach der Server verteilt diese Anfragen dann weiter. Besonders auf Kongressen ist das wirklich sehr praktisch. Man muss sich das vorstellen, man kann klar auf die ganzen Rechner hier im Kongressnetzwerk zugreifen, aber sobald man dann sein Programm, welches das jetzt auch sein mag, sowas wie sein Mail-Programm oder Firefox, auf den SOC-Server konfiguriert, surft man auf einmal verschlüsselt. Man kann sogar File-Sharing halt über dieses Dynamic Forward tunneln und dann von einem Server seiner Wahl, der vielleicht ganz, ganz sicher ist oder in einem anderen Land ist oder so, Sachen runterladen. Das geht auf jeden Fall. Problem ist an dieser Stelle natürlich nur, ganz viele Programme verstehen dieses SOX-Protokoll nicht. Dieser Mozilla-Mailer natürlich versteht das, Firefox versteht das auch, aber dann kommt man schon zu Opera. Und Opera kann einfach kein SOX. Der kann so HTTP-Proxys, aber SOX kann er nicht und die Entwickler weigern sich seit einem Jahrzehnt ungefähr, diese Fähigkeit einzubauen. Genauso bei einfachen Programmen. Das fängt bei Lynx an, also Textbrowser oder E-Link, solche Sachen, und endet bei einfachen Sachen wie Netcat oder Telnet. Die haben natürlich keine SOX-Fähigkeit. Ist ja auch ein bisschen unsinnig, wirklich in jedem Programm diese Fähigkeit einzeln einzubauen. Abhilfe schafft das Programm T-SOX. Das Grundkonzept ist folgendes. Es gibt eine Umgebungsvariable, die heißt LD-Preload. Da kann man quasi angeben, bevor ein Programm gestartet wird, lade noch eine Bibliothek nach, also eine Shared Object Bibliothek. Und da hat sich jemand geschickt hingesetzt und hat gesagt, ich mache einfach mal eine Bibliothek und die so ziemlich wischiwaschi gehackt, aber es funktioniert wunderbar. Die macht folgendes. Anstatt der Funktion Connect, die es in jeder Zeile irgendwie gibt, die einen neuen Socket erstellt und so weiter, statt der schreibe ich meine eigene Funktion, benenne die Funktion Connect, die das Programm aufrufen will, benenne ich in sowas wie Original Connect um. Und meine Connect-Funktion macht eigentlich erstmal eine Verbindung zum SOC-Server und gaukelt dem Programm noch vor, dass es eine direkte Verbindung macht. Das ist also quasi, die Programme bekommen einen veränderten Connect-Aufruf, einen verändert programmierten Connect-Aufruf. Dadurch ist es wirklich jedem Programm, das standardmäßig Connect-Aufrufe benutzt, und das ist fast jedes, möglich, über T-SOX getunnelt zu werden. Diese T-SOX-Konfigurationsdatei ist wirklich sehr einfach. Man muss nur angeben, auf welchem Server läuft dieser SOX-Server. Das ist logischerweise 127001, weil SSH ja auf meinem Rechner hier läuft. Und dann muss man nur noch angeben, auf welchem Port er erreichbar ist. Diese beiden unteren Angaben sind optional. So, wir müssen also eine Verbindung erstellen, die auf Port 2323 diesen Dynamic Forward aktiviert. Oder, was wir natürlich auch machen können, ist, das wieder in so einer Direktive hier in dieser Datei zu machen. Und zwar ist die Direktive Dynamic Forward und man muss als einziges angeben, auf welchem Port quasi dieser SOC-Server dann laufen soll. So, da wir das jetzt in der Config-Datei geschrieben haben, müssen wir nur eine ganz normale Verbindung zu unserem Server aufbauen und schon werden automatisch diese ganzen Tunnel, die ich da eben einkonfiguriert habe, automatisch miterstellt. Quasi präventiv, falls man sie mal brauchen wollte. So, jetzt besteht dieser Tunnel, weil ich die Verbindung erstellt habe. Und jetzt kann ich einfach mal sowas machen wie lynx-dump, zeigt quasi den Quelltext einer Seite an. Und ich rufe mal eine Seite auf von einem Freund, die gibt einfach nur die IP. Das ist ein simples PHP oder Perl-Skript, das nichts anderes macht, ohne HTML-Formatierung einfach nur die IP ausgeben. In dem Fall ist es wieder diese 134 irgendwas, diese Kongress-Net-IP. Sobald ich aber diesen T-SOX-Aufruf davor klemme und das gleiche Kommando wiederhole, merkt man, T-SOX sagt, Port Connect received and completed. Das heißt, er hat das quasi abgefangen, seine eigene Funktion da reingebracht und es wird den SOC-Server weitergeleitet. Und schon sieht man, die Anfrage kam von einer ganz anderen Sache. Ich kann also jedes beliebige Programm, selbst große Programme wie Opera haben damit keine Probleme, jedes beliebige Programm kann ich mit einem Aufruf von T-SOX davor starten. T-SOX, dann Programmname, alles weitere und schon werden alle Verbindungen getunnelt. Übrigens, vielleicht, wenn jemand Tor verwendet, Da gibt es dieses Programm Torify, was, sobald man dieses Programm Torify quasi vor ein Kommando draufgeschaltet, wird alles über Tor getunnelt. Das ist einfach nur ein Alias für T-Socks. Das ist also die gleiche Kiste. Wenn man mehrere Server da draußen hat, was ja durchaus der Fall sein kann, kommt man mit T-Socks schnell irgendwie in Bedrängnis, weil man immer diese Config ändern muss. Da gibt es eine nette Sache. Und zwar kann man über eine Umgebungsvariable definieren, welche Config-Datei genommen werden soll. Und dann ist es möglich, dass man sich quasi zu jedem Rechner, den man da draußen hat, ein winzig kleines Shell-Skript schreibt. Ich habe das immer so genannt, mir und dann der Name von dem Host, wo es hingehen soll. Und das macht nichts anderes als die Variable tsocks-config auf einen bestimmten Wert zu setzen, die dann zu exportieren und dann eigentlich nur noch tsocks auszuführen. So, man sieht also, man kann für jeden Rechner, den man da draußen hat, irgendwie eine .tsocks-conf machen und die beiden, jetzt mal direkt hintereinander ausgegeben, haben einmal als Port 3333 angegeben und einmal 2323. Das heißt, man kann quasi pro Host jeweils einen Port angeben, über den dieses Dynamic Forward läuft. Und dann, ja, für jeden dieser Ports kann man eine eigene Konfigurationsdatei, ein eigenes Shell-Skript schreiben. Und schon kann man einfach sowas angeben wie via diesen Rechner und er soll die IP anzeigen. Und da kann man wirklich sehr flexibel steuern, über welchen Rechner will ich dieses Kommando jetzt eigentlich ausführen. Von welcher IP soll in den Logs stehen? Solche Sachen. Eine Sache, die noch wichtig hierbei zu beachten ist, ist die Gefahr von sogenannten DNS-Leaking. Das Problem ist, dass DNS nicht so einfach zu tunneln ist. Das ist immerhin auch ein UDP-Protokoll. Und wenn ich dieses Dynamic Forward eingeschaltet habe, beim Rechnerstart beispielsweise, und wirklich jedes einzelne Programm über dieses T-Socks getunnelt wird, habe ich trotzdem das Problem, dass wenn jemand böses im Netzwerk sitzt, sieht er alle DNS-Einträge, die ich haben will. Dann kommt da sowas wie, wie ist Google? IP. Wie ist Spiegel.de? IP. Und dann kommt auf einmal, YouPorn? Solche Sachen? Ups. Ungefähr solche Sachen. Muss man sich überlegen, da muss man sehr vorsichtig sein. Denn Angreifer können nicht nur das alles sehen, die DNS-Anfragen, die nicht verschlüsselt werden, sondern sie könnten sogar sogenanntes DNS-Spoofing machen. Das heißt, quasi vorgaukeln, also eine andere IP zurücksenden, anstatt der IP von Google, vielleicht die IP von dem eigenen Rechner, wo ein Google läuft, was aber geheime Trojaner noch einschleusen, irgendwelchen HTTP-Streams oder so. Da muss man sehr vorsichtig sein. In der realen Welt wird das nicht so wichtig sein, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen im Hinterkopf. Falls man Naja. Gut, als ob das noch nicht genug getunnelt wäre, gibt es die Möglichkeit, tatsächlich beliebige Sachen zu tunneln. Und zwar ist das ein ziemlich neues Feature, das gibt es erst seit OpenSSH Version 4.3, das ist so, ich glaube jetzt 5 oder 6 Monate alt, noch gar nicht so alt. Und das basiert darauf, dass es unter Linux und unter BSDs gibt es sogenannte Tunnel-Interfaces, das ist eine Kurzform für Tunnel. Das ist genau so ein Interface, also ein Netzwerk-Interface, das in der Auflistung von if-config aufzeigt, genau wie ETH0 oder ETH1 oder WLAN0. Es ist ziemlich gleichberechtigt von der Funktionsweise. Was das macht ist, wenn man zwei Tunnel-Devices auf verschiedenen Rechnern miteinander verknüpft hat, dann werden die Daten, die auf dem einen Tunnel-Device reingeschrieben werden, die kommen auf dem anderen Tunnel-Device raus und andersrum genauso. Wenn man jetzt die Kommunikation zwischen diesen beiden Tunneln auch noch verschlüsselt mit SSH, dann kann man quasi wirklich komplett beliebige Daten darüber tunneln. Das hat zwei Nachteile, die man direkt sieht, und zwar werden Root-Rechte benötigt, weil, kennt ihr vielleicht if-config, wenn man per if-config irgendwie Interfaces ändert, muss man da immer irgendwie einen Sudo-Aufruf vorklemmen, weil das einfach eine Sache ist, die kann nur Root machen. Und außerdem muss dieses TAN-Kernel-Modul geladen werden. Das ist bei fast allen Distributionen dabei und muss man einfach nur laden. Oft ist es auch schon geladen. Da sieht man aber, natürlich dann direkt auch einen der Nachteile, aber gut, dazu komme ich gleich. Gut, das werde ich einmal kurz vormachen. Und zwar machen wir quasi einen SSH-Aufruf und diese Option W erstellt man so ein Tunnel-Device. Die werden durchnummeriert, genau wie die Ethernet-Devices, also ETH0, ETH1, genauso wird es Tunnel 0, Tunnel 1 und so weiter geben. Und man gibt hier an, welche Tunnel-IDs man dann gerne auf dem lokalen Rechner, das ist die erste 0, und auf dem zweiten Rechner haben will. Im zweiten Fall nimmt man am besten immer Any, das kann man auch verwenden, dann wird die nächste höhere Nummer, die noch frei ist, falls schon irgendwelche Tunnel-Devices existieren, dann wird die belegt. Hiermit gibt man also an, das will ich tunneln. Mit minus N sagt man nur, dass man keine Schilder haben will. So, das ist einfach jetzt hier läuft. Und man muss auch noch ein kleines Programm ausführen. Deswegen der Aufruf von True. So, jetzt hängt die Session. Ja? Ich wollte ja keine Shell starten. Und lediglich dieser Tunnel ist jetzt kreiert. Wenn man sich per ifconfig-a das anguckt. Oh nein. Gut, direkt der erste Fallstrick. Blutrechte werden benötigt. Das heißt, ich kann als Nutzer nicht einfach zu diesem SSH-Aufruf starten, sondern muss da einen Sudo vorklemmen. Denn erst dann kann auf dem lokalen Rechner hier ein Tunnel-Device erstellt werden, wenn es denn gehen würde. So gut, jetzt wurde das Tunnel-Device tatsächlich erstellt, endlich. Sieht man ganz unten. Jetzt muss man an beiden Enden muss man dieses Tunnel-Device einmal konfigurieren und man muss ihm eine IP geben. Und zwar passiert das über ifconfig. Da sagt man, das soll jetzt die IP 10.0.23.2 haben. Mit einer Netmask von. Okay, diese Netmask lautet im Endeffekt, es sind nur zwei Rechner in diesem Netzwerk, weil wir haben ja nur den Server und mich. Und genau das Gleiche muss man auch noch auf der anderen Seite machen. Das heißt, auf dem Rechner hier, logischerweise eine andere IP, aber die gleiche Netmask. Wie bitte? Richtig, genau. Das ist so ein kleines Problem. Man sieht selbst beim Verbose Output sieht man noch nicht, welche Nummer der bekommen hat. Das wird sich aber vielleicht noch ändern. Ist aber in dem Fall tatsächlich 0. So. Und wenn man jetzt hier vom lokalen Rechner den Tunnel auf der anderen Seite anfängt, sieht man, das geht mit einer Pingzeit von ungefähr 21 Millisekunden. Das heißt, diese Pings, die da gerade laufen, werden vom lokalen Tunnel quasi reingeworfen, entschlüsselt und auf der anderen Seite ausgepackt und beantwortet und geht wieder zurück. So, ich höre gerade, die Zeit ist ein bisschen knapp. Das Problem ist, dass ich dann nicht mehr zeigen kann, wie man daraus quasi vollwertige VPNs bauen kann. Ich werde über die Folien plus die Kommandos, die ich hier eingegeben habe, als PDF nochmal hochladen. Als Kurzzusammenfassung, da hier wirklich beliebige Sachen drüber getunnelt werden können, kann man auch sogenannte PVP-Tunnel, also Point-to-Point-Tunnel machen. Das ist das Typische, was passiert, wenn man eine DSL-Verbindung, kennen wir ja vielleicht, eine DSL-Verbindung einrichtet. Und mit dem Setzen von eigenen Routing-Informationen auf dem eigenen PC oder auf dem anderen PC und vielleicht ein paar IP-Tables-Regeln, kann man tatsächlich ein vollwertiges VPN kreieren. Das hat einige Vorteile, und zwar eine sehr schnelle und flexible Einrichtung. Das ist ja nur ein Kommando, was man sich merken muss. Auf dem anderen Rechner vielleicht noch ein IP-Service Kommando. Man braucht kein neues Protokoll und keine neuen Zertifikate. Das ist ja so, wenn man sich professionelle Lösungen anguckt, dann muss man das Zertifikat auf die verschiedenen Rechner verteilen, dann muss man irgendwie Konfigurationen, wie die jetzt miteinander zusammenhängen, schreiben in irgendeinem komplizierten Format. Das entfällt ja alles. Es gibt allerdings auch einige Nachteile. Und zwar ist das ein TCP over TCP VPN. Das bedeutet, man verpackt TCP-Pakete in TCP. Und wenn euch das interessiert, kann man ja einfach mal nach Retransmission-Problem oder sowas googeln oder nach TCP über TCP. Weil wenn man eine nicht sehr stabile Verbindung hat, dann kann das ziemlich den Bach runtergehen und diese ganze Verbindung wird sehr, sehr oft abbrechen. Gut. UDP kann man auch tunneln. Man kann beliebigen Traffic darüber dann tunneln. Da ist einem dann ganz freie Hand gelassen, da muss man dann nur sein System relativ gut kennen, damit man das alles so hinbekommt. Allerdings muss halt gesagt sein, dass das kein Ersatz für eine professionelle VPN-Lösung, also sowas wie OpenVPN, FreeSON oder irgendwie solche Sachen. Es reicht aber immer dafür, dass man VPN mit seinem Zuhause-Netzwerk schnell und einfach einrichten kann, in ungefähr unter einer Minute. Gut. Danke fürs Zuhören und falls wir noch Zeit haben, Fragen. Applaus